Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Es begrüßt Sie herzlich Angela Gutzeit. Die Erziehungswissenschaftlerin Helge Ulrike Heims hat einen Winter im Flüchtlingslager Moria verbracht und ihre Erfahrungen aufgeschrieben. Die Kulturwissenschaftlerin Gloria Meinen hat eine große Studie verfasst über die wechselseitige Beeinflussung von Naturwissenschaft und Belletristik. Und der amerikanische Schriftsteller Stephen Crane hatte Ende des 19. Jahrhunderts den ersten Antikriegsroman aus der Sicht eines einfachen Soldaten vorgelegt. Die Rote Tapferkeitsmedaille, so der Titel, ein bahnbrechendes Buch über den amerikanischen Bürgerkrieg. Schriftsteller wie Joseph Conrad und Ernest Hemingway orientierten sich später an diesem Bestseller, den Crane im Alter von 23 Jahren vorlegte. Martin Cimek stellt ihn vor, zu Beginn ein Zitat.
Er hatte sein ganzes Leben lang von Schlachten geträumt, von vagen, aber stets blutigen Kämpfen, die ihn mit ihrem Getümmel und den krachenden Salven stets fasziniert hatten. Er hatte sich selbst in vielen dieser Schlachten kämpfen sehen, doch wenn er sich im Wachzustand befand, waren die Schlachten nicht mehr als blutrote Tropfen in den Annalen der Geschichte.
Der junge Soldat, der hier noch voller Begeisterung von abenteuerlichen Schlachten träumt, und ernüchtert in der Realität eines blutigen Krieges erwacht, ist der Rekrut Henry Fleming. Er ist der tragische Held in dem 1895 erschienenen Roman »Die rote Tapferkeitsmedaille« von Stephen Crane über den amerikanischen Bürgerkrieg. Gleich nach seiner Schulzeit hat sich Henry voller Tatendrang bei der Nordstaatenarmee verpflichtet. Doch schon im ersten Scharmützel mit den verhassten Südstaatlern wird er von Angst und Schrecken gepackt. Er flieht Hals über Kopf hinter die Front, irrt im Wald umher und zerbricht fast an der Schmach, ein jämmerlicher Feigling zu sein. In seiner Verzweiflung schließt er sich einem Trupp Verwundeter auf dem Rückzug ins Lager an. Und dabei passiert ihm etwas Ungeheuerliches. Ein Kamerad, an den er sich klammert, stößt ihn mit dem Gewehrkolben von sich und trifft ihn dabei am Kopf. Nun ist auch Henry verwundet. Benommen und blutend erreicht er das Lager und wird dort zu seinem Erstaunen als tapferer Kämpfer empfangen. Die rote Binde um seinen Kopf leuchtet fortan wie eine vermeintliche Tapferkeitsmedaille. In seinem Inneren aber wird Henry weiter von Zweifeln gequält, die alle seine ideellen Vorstellungen in Frage stellen.
In seinem überbordenden Weltschmerz kam er zu der folgerichtigen Erkenntnis, anders zu sein als die anderen. Was wiederum bedeutete, dass es ein Ding der Unmöglichkeit war, jemals ein Held werden zu können. Er war nichts weiter als ein Feigling, der im Kopf nicht sauber tickte. Diese ganzen heldenhaften Fantastereien waren ein schlechter Scherz.
Stephen Crane war erst 23 Jahre alt, als er seinen Roman niederschrieb. Als Schüler hatte er selbst gern Soldat werden wollen, doch nun ärgerte ihn, wie er einem Freund mitteilt, dass die Veteranen ständig nur sagen, was sie getan haben, aber sie sagen nie, was sie fühlten. Um solche unterdrückten Empfindungen zu ihrem Recht kommen zu lassen, schrieb Crane seinen Roman. Dabei schildert er aus der Sicht Henry Flemings das Kriegsgeschehen mit all seinen Aspekten, vom ermüdenden Warten, von kräftezehrenden Märschen bis zum wütenden Aufeinandertreffen der verfeindeten Truppen so authentisch, dass viele seiner ersten Leser glaubten, der Autor müsse selbst am Bürgerkrieg teilgenommen haben. Schriftsteller aber wie H.G. Wells, Joseph Conrad oder Jack London erkannten in Cranes Roman das Potenzial einer neuen, modernen Literatur. An die Stelle einer sentimentalen Romantik und heroischer Abenteuergeschichten tritt eine differenzierte Darstellung des Alltagslebens. Gefühle, Empathie, Ängste, innere Dialoge und die feinsinnige Darstellung von Natur und Stimmungen bilden den naturalistischen Grundton des Erzählens.
Der Junge hatte den Eindruck, inzwischen absolut alles sehen zu können. Und auch mit den Männern seines Regiments fühlte er sich plötzlich auf magische Weise verbunden, egal ob sie nun mit stieren Augen vorwärts rannten oder getroffen zu Boden gingen und als aufgetürmte Leichenberge liegen blieben. Er verstand sie alle.
Trotz solcher düsteren Empfindungen blendet Crane das Idol eines heldenhaften amerikanischen Kriegers nicht gänzlich aus. Er zeigt es allerdings voller innerer Konflikte. Das mag den berühmten Regisseur John Huston dazu bewegt haben, die Rote Tapferkeitsmedaille 1951 für den Film zu adaptieren. Dort heißt es jedoch unüberhörbar patriotisch in dem einführenden Kommentar, Henrys Geschichte sei die vieler furchterfüllter Jugendlicher, die in einen großen Bürgerkrieg zogen und aus ihm als eine Nation vereinter, starker und freier Männer hervorgingen. Tatsächlich ist es so, dass Cranes Protagonist Henry, als er mit seiner Kopfbinde in die nächste Schlacht ziehen muss, dem Feind wie von Sinnen in vorderster Front entgegenstürmt. Er kämpft sich, quasi zur Tapferkeit verurteilt, in eine Art Rausch des Siegenmüssens hinein. Die Offiziere bewundern ihn deswegen aus der Ferne. Er aber richtet seine blindwütigen Aktionen vor allem gegen sich selbst und gegen die Sinnlosigkeit des Gemetzels. Diese doppelte widersprüchliche Perspektive des bloßen, distanzierten Zuschauens und des schmerzvollen Blicks auf das innere, leidvolle Geschehen macht Stephen Cranes Buch zu einem so außerordentlichen Stück moderner Literatur und zu einem tiefgründigen Antikriegsroman.
Martin Cimek zu Stephen Cranes Erfolgsroman Die Rote Tapferkeitsmedaille, erschienen in der Übersetzung aus dem Englischen von Bernd Gockel im Pendragon Verlag. 318 Seiten, 24 Euro. Naturwissenschaftliche und literarische Erzählungen haben mehr miteinander gemeinsam, als der erste Blick vermuten lässt. Genau dieser Erkenntnis geht die Kultur- und Medienwissenschaftlerin Gloria Meinen in ihrer umfangreichen Studie Inseln und Meere nach. Wie zum Beispiel haben wissenschaftliche Daten und Analysen im Laufe der Geschichte Eingang gefunden in fiktionale Werke? Gabi Hartl hat Gloria Meinens 500-Seiten-Studie gelesen. Auch hier zu Beginn ein Zitat.
Die Wiederholung des Gleichen verschwindet überall. Je schärfer die Wahrnehmung und Analyse, desto sichtbarer das Einzigartige.
Mit einem Zitat von H.G. Wells beginnt Gloria Meinen ihre Forschungsreise ins Grenzgebiet zwischen naturwissenschaftlicher Erzählung und literarischer Wissenschaftsfiktion. Der Engländer Wells stand selbst an mehreren Scharnierstellen. Zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert, zwischen Wissenschaftspublizistik und literarischer Erfindung, zwischen gestern und heute, denn immer noch ist seine Zukunftsfiktion, Der Krieg der Welten, einem breiten Publikum bekannt. Die Erzählung vom vernichtenden Überfall einer Gesandtschaft vom Mars, erst auf das Umland von New York, dann auf die gesamte Welt, wurde 1938 durch Orson Welles Radioadaption zum medialen Massenereignis und in der Folge immer wieder neu verfilmt.
Schneekristalle sind etwa rein äußerlich identisch. Legt man sie aber unter ein Mikrometer, Mikroskop oder einen Polarisator, stellt man fest, dass sie weder in Größe noch in Form einander gleichen.
Heißt es weiter bei Wells. Dass Gloria Meinen ihr Eingangskapitel mit den Erkenntnissen des englischen Science-Fiction-Autors beginnt, ist ein geschickter Zug. Denn in seiner doppelten Begabung verkörpert Wells das zentrale Interesse der Medien- und Kulturwissenschaftlerinnen. Die Momente zu isolieren und genau zu beschreiben, in denen wissenschaftlich erhobene Daten in eine kompakte Darstellungsform gegossen werden. Die Autorin teilt ihre 500 Seiten lange Studie Inseln und Meere in zwei Teile, in einen wissenschaftsgeschichtlichen und einen literarhistorischen. Ihr Ziel ist es, darzulegen, in welcher Beziehung die wandelbaren naturwissenschaftlichen Narrationen zu literarischen Erzählstilen stehen und wie die gegenseitige Beeinflussung funktioniert. Aus diesem Grund erfindet Meinen das Zusammentreffen eines Forschungsreisenden und eines Schriftstellers, Alexander von Humboldt und Jules Verne. Ihre Begründung.
Meine Überlegungen folgen einem langen Gespräch, das so oder so zwischen einem Theoretiker und einem Praktiker stattgefunden haben könnte. Sie sezieren das Verhältnis von Daten, Analysen und Narration, resonieren über den Zusammenhang von Empirie, Beschreibung und Theorie, diskutieren die wechselhafte Beziehung zwischen Wissenschaft und Fiktion. Wie entsteht aus der Singularität der Messungen eine Erzählung? Wie wird der glatte Raum der Erzählung aus disparaten Daten hergestellt? Welche Fiktionen, Metaphern und Modelle liegen den wissenschaftlichen Verallgemeinerungen zugrunde?
Der geradezu verspielte erzählerische Ansatz passt zum Untertitel des Buchs: Zur Geschichte und Geografie fluider Grenzen. Allerdings darf die stilistische Offenheit nicht als carte blanche für das Erfinden von Fakten verstanden werden. Zwar bildet die sensible Frage nach den Fake Facts beim Lesen durchaus eine Unterströmung von Inseln und Meere. Die fiktive Begegnung zwischen Humboldt und Verne aber ist lediglich der kraftvolle Motor, der meinen Schreiben vorantreibt und dessen Einsatz zudem gut begründet ist.
Verne und Humboldt verbindet eine obsessive Leidenschaft für Zahlen. Räume, Ereignisse und Geschichten werden auf Daten reduziert. Sie scheinen erst zu leben, weil sie gemessen, gezählt und katalogisiert worden sind.
Anschaulich zeigt die Autorin, dass das Schreibhandwerk in beiden Feldern durchaus vergleichbar ist. Hier wie da muss eine einheitliche Form ersonnen werden für die Vermittlung einer Unmenge von disparaten Erfahrungen oder Erhebungen. Da wirkt es geradezu amüsant, wenn Meinen erzählt, wie die je schärferen Messgeräte Humboldts zu immer abweichenderen Ergebnissen führten und diese dann mühsam zu einer Erzählung zusammengebracht wurden. Dieser Hinweis auf die vielfache Deutbarkeit von Untersuchungsergebnissen verleiht dem Band eine unbeabsichtigte Aktualität. Wer Gloria Meinen auf ihrer Forschungsreise folgt, bekommt anschaulich vorgeführt, warum die eindeutige Auswertung und Interpretation von sich ständig verändernden Daten so schwierig ist. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Pandemie entsteht dabei nicht etwa Skepsis gegenüber der Forschung im Allgemeinen, sondern ein tieferes, informiertes Verständnis für ihre Komplexität. Die perfekte Metapher für die ständige Veränderung des Ähnlichen findet Meinen in der titelgebenden Insel. Sie schreibt:
Dem gleißenden Moment der Transformation und Übertragung zwischen Beobachtung, Messung und wissenschaftlicher Erkenntnis begegnen wir zum ersten Mal an der Schwelle zwischen Land und Meer. Das Singuläre tritt als fluide Grenze auf. Was könnte besser die Zweifel an der Abstraktion und am Begriff nähren als eine Unterscheidung, die ständig in Bewegung ist, die kein Wort und keine Erzählung festhalten kann?
Angesiedelt im verschwimmenden Grenzgebiet zwischen Wasser und Land, bietet die Insel der Naturwissenschaft ein vergleichsweise stabiles Forschungsgebiet, das den Vorteil hat, zumindest für einen bestimmten Zeitraum endliche Fläche zu sein und eine absolute Grenze zu haben. Die Bedeutung dieser geologischen Formation wird in der Literatur metaphorisch etwa durch Jules Vernes nomadische Klippe gespiegelt, der wir in seinem Roman 20.000 Meilen unter dem Meer begegnen. So entstehen, nach Ansicht der Autorin, auch in der Literatur neue Formen, die sich aus Wissenschaftserzählungen speisen könnten. Denn Erfindungen eröffnen dem Menschen nicht nur neue Räume, wie die Eisenbahn oder das Unterseeboot, sie erschließen diese Räume auch im ästhetischen Sinn für die Literatur, die Kunst oder die Philosophie. Fast wie die feste Insel im beweglichen Ozean mutet die Beschreibung des im Fluss der Zeit statischen Eisenbahnreisenden an, die der französische Kulturphilosoph Michel de Certeau beschreibt. Meinen zitiert:
Im Inneren die Unbeweglichkeit einer Ordnung. Hier herrscht Ruhe und wird geträumt. Draußen eine andere Unbeweglichkeit, die der Dinge. Aufragende Gebirge, weitläufige Grünflächen, stillstehende Dörfer. Wie ich wechseln sie nicht ihren Platz. Nur der Blick verändert und erneuert ständig die Beziehungen, die diese unbeweglichen Elemente miteinander unterhalten.
Die immense Wissensdichte von Gloria Meinens weitverzweigter Studie ist einladend gegliedert in Kurzkapitel mit anregenden Titeln wie »Das Meer will ans Land« oder »Ein Tier, das herumtappt, sich wiederholt und verirrt – die Kulturtechniken der Abweichung«. So wird sie zur spannenden und gleichzeitig anspruchsvollen Forschungslektüre, die durchaus am Abend als Fortsetzungswerk gelesen werden kann.
Gabi Hartl zu Gloria Meinens Studie Inseln und Meere zur Geschichte und Geografie fluider Grenzen. Erschienen bei Mattes und Seitz zum Preis von 38 Euro. Das Buch hat 501 Seiten. Im Herbst 2019 unterstützte die jetzt 78-jährige Psychoanalytikerin und Sozialwissenschaftlerin Helge Ulrike Heims ein halbes Jahr lang eine Hilfsorganisation im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Um ihre Eindrücke irgendwie zu verarbeiten, schrieb sie ein Buch, das nun vorliegt. »Denk ich an Moria, ein Winter auf Lesbos«. Ein Titel, der an Heinrich Heines Nachtgedanken erinnert. »Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht«. Ich habe die Autorin vor der Sendung in der Normandie erreicht und sie zuerst gefragt, ob sie das, was sie dort sah, erwartet hatte.
Ne, tatsächlich hatte ich ja schon einiges erwartet. Ich war auf vieles vorbereitet. Aber der Grad der Hoffnungslosigkeit, der Grad der Depression der Menschen, andererseits auch der Grad der Widerstandsfähigkeit der Menschen, das habe ich dann mit eigenen Augen oder durch die Gespräche erst erfahren können. Also ich war relativ gut vorbereitet auf diesen Aufenthalt und trotzdem war alles ganz anders. Nach der ersten Woche hatte ich die Vorstellung, wie unter Drogen zu stehen, von dem Ansturm der Menschen, von der Enge, in der die Menschen dort lebten. Ich bin im Oktober 2019 gefahren nach Lesbos und habe von Anfang an bei einer Schweizer Organisation gearbeitet. Der Name ist One Happy Family. Und wir haben dafür gesorgt, dass die Menschen aus dem Lager für ein paar Stunden am Tag die Möglichkeiten hatten, dem Druck und dem Dreck und der Schwere des Lagers zu entrinnen.
Sie schreiben, bis zur Ankunft der ausländischen Hilfsorganisationen hätten die Griechen den Flüchtlingen geholfen, spontan und ohne institutionelle Anbindung. Durch die NGOs aber fühlten sie sich dann abgedrängt. Einer der Griechen, mit dem sie gesprochen haben, hätte gesagt, die Dominanz der NGOs sei wie eine Art Kolonisierung gewesen. Sind da Fehler gemacht worden, die vielleicht dazu beitrugen, dass die Hilfsbereitschaft der Inselgriechen schließlich in Feindseligkeit umschlug?
Ja, man kann nicht sagen Fehler direkt. Das war ja doch ein trotz allem ein schleichender Prozess. Aber durch die Massivität der NGOs, die dann anrollten, sage ich jetzt mal, fühlten sich tatsächlich die griechischen Helfer zurückgedrängt. Und man muss sich vorstellen, die westeuropäischen oder nordeuropäischen Helfer waren alles so professionell gute Leute, die auch ein bisschen besserwisserisch, das mag vielleicht einer der Fehler gewesen sein, sie mit den Griechen umgegangen. Das habe ich oft gehört von Seiten von Griechen. Ja, das war sehr stark.
Sehr berührt hat mich ja das Kapitel über die Kinder im Lager Moria. Sie sind ja studierte Psychoanalytikerin, Frau Heims. Sie beschreiben dort eine Verhaltensauffälligkeit auch schon der kleinsten Kinder, nämlich das Totstellen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein Ausdruck, den ich quasi im Schreiben selbst oder im Nachdenken erfahren habe. Das habe ich sehr, sehr oft in sehr verschiedenen Situationen wahrgenommen, im Bus oder bei uns in unserer Institution oder auch im Lager selbst. Kinder sitzen dort absolut apathisch, wäre nicht das rechte Wort, als wenn sie gar nicht da wären. Und sind nicht ansprechbar, sie schauen einen nicht an, sie hören einen nicht. Und als ich darüber nachdachte, über die Häufigkeit dieser Erscheinung, habe ich mir selbst erklärt, das muss eine Verhaltensweise sein, die die Kinder während der Flucht gelernt haben. Autoinstinktiv, wenn man sich totstellt, dann kann niemand einen anrühren.
Das Lager ist am 8. September 2020 niedergebrannt als Folge von Brandstiftung. Sie schreiben, ich sehe den Brand von Moria als fatale, aber im Grunde logische Konsequenz. Warum? Hat sich denn dadurch jetzt etwas für die Menschen verändert?
Nein, natürlich nicht. Das wissen wir. Es gibt auch keine Veränderung. Bei diesem großen, gesamtgesellschaftlich großen Prozess gibt es im Moment keine Änderung. Aber das Lager Moria, wie es dort bestanden hat, ist einfach geplatzt und hat sich selbst ad absurdum geführt durch diesen Brand. Es war ein konsequentes Ereignis aus den Jahren und dann vor allem den Monaten zuvor. Die Monate zuvor waren unerträglich. Es war die Hölle.
Helge Ulrike Heims, Denke ich an Moria, ein Winter auf Lesbos, so der Titel ihres Buches, das zum Preis von 16 Euro im Bärenberg Verlag erschienen ist. Es hat 160 Seiten. Noch ein Blick aufs Wochenende. Morgen im Büchermarkt für junge Leser werden wieder die besten 7 des Monats Mai präsentiert. Dann ist Ute Wegmann am Mikrofon. Und am Sonntag ist unser Buch der Woche Judith Herrmanns Roman Daheim. Und das war der Büchermarkt. Gleich geht es nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.